Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. An diesem Wochenende geht das New Orleans Festival in Innsbruck ins Finale. Auch für Markus Linder. Markus Linder ist Begründer des Festivals. Nach 25 Jahren ist jetzt Schluss. Warum? Das frage ich jetzt Markus Linder bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Markus Linder, das Festival gehört eigentlich zum Innsbrucker Sommer. Es ist Tradition, es ist eine Marke. Warum geben Sie die Marke jetzt auf?
Ja, es ist Tradition geworden, was mich und meine Frau Sabine sehr glücklich macht. Wir haben das Ganze initiiert. Es kommen Menschen auf uns zu und bedanken sich auf der Straße für dieses schöne Festival. Sie planen ihren Urlaub nach dem Festival. Aber für uns ist einfach nach 25 Jahren die Entscheidung gefallen, für uns ist das der Zeitpunkt, Ade zu sagen. Der Grund ist ganz einfach. Ich möchte mich in Zukunft vermehrt meinen Comedy-Programmen widmen. Ich bin ja von Beruf Musikcomedian, sowohl solo als auch im Duo mit meinem Freund Hubert Trenkwalder. Und das möchte ich intensivieren und diese großen, aufwendigen, monatelangen Festivalorganisationen ad acta legen.
Konnte man nicht früher schon sagen, man macht eine Übergabe, man baut jemanden auf, man hat einen Nachfolger, es gibt jemanden, der diesen Blue Spirit in sich trägt, wir schauen?
Selbstverständlich, ich habe mich mit dem Stadtmarketing beraten, früh genug, und dieser logische Nachfolger, diese logische Nachfolgerin war nicht in Sicht, und so trete ich jetzt zurück und das Stadtmarketing wird dann entscheiden, wie es weitergeht. Es soll zum selben gewohnten Zeitpunkt am 3. Juli Wochenende auch weiterhin ein Musikfestival geben.
Was braucht man für Blues, Soul, Funk? Was macht es aus, dass man sagt, den habe ich nicht gefunden, der das macht?
Ja, ich bin mit 10 Jahren schon fasziniert gewesen von dieser Musik, die hat mich angezogen, und ich bin später dann erstmals eigentlich mit 28 nach New Orleans gereist, mehrfach nach New Orleans gereist, habe meine Frau mitgenommen, die keine Musikerin ist, sondern normale Konsumentin, und sie war auch begeistert, und so sind wir damals eben an Stadtrat Rudi Federspiel herangetreten, der das dann schnell ermöglicht hat. Ich will keinerweise sagen, ich bin bei weitem nicht der Einzige, der den Blues hat. Das sieht man. 108 Tiroler Bands haben in diesen 25 Jahren bei uns auf der Hauptbühne gespielt, und die heimische Szene war immer ein ganz wesentlicher Faktor des Festivals.
Jetzt könnte man sagen, es ist ein bisschen ein Kulturclash Innsbruck und New Orleans. Haben Sie das gespürt, dass auch dieses Lebensgefühl, was man ja in New Orleans an jeder Ecke sieht, begegnet, spürt, mitswingt, dass man das für diese 3 Tage oder 4 Tage an diesem 3. Juli-Wochenende auch nach Innsbruck transferieren kann.
Ja, genau. The Big Easy, so nennt man ja New Orleans. Die große Leichtigkeit, weil diese Musik, eine Psychologin am Landhausplatz hat mir einmal gesagt, Herr Linder, diese Musik hat ein Glückshormon inne, das uns in Bewegung bringt. Und die Begeisterung in Tirol war riesengroß. Und dieser Mix aus einem Main Act aus New Orleans, den meine Frau und ich in ausgedehnten Clubtouren in New Orleans immer persönlich ausgesucht haben, ohne eine Agentur, und den heimischen Bands, ich glaube, der hat funktioniert.
Jetzt gibt es ja nicht so viele Initiativen in Innsbruck, also die Kulturszene ist da, aber gerade im Sommer, denke ich mal, Festival der Träume, ad acta, Tanzsommer, ad acta. Ja, es gibt die alte Musik, es gibt die in Schloss Ambras die Konzerte. Verliert jetzt nicht Innsbruck einen Anker, wo man sagt, auf das haben wir uns gefreut?
Mhm. dem muss ich zustimmen. Natürlich, wenn ich jetzt Außenstehender wäre, der ich nicht bin, würde ich das genauso sehen. Aber unabhängig davon haben Sabine und ich diese Entscheidung getroffen. Und wie es weitergeht, liegt nicht in unserer Hand. Und da will ich mich auch nicht einmischen. Das ist Sache des Stadtmarketings, das meines Wissens jetzt am Sondieren ist. Sobald das Festival über die Bühne gegangen ist, jetzt wird dort verstärkt die Ausschau gehalten, wie es ab nächstem Jahr weitergeht.
Jetzt hat das Stadtmarketing gesagt, man sei überrascht gewesen von der Entscheidung. Haben Sie das Gefühl gehabt, man hat Ihnen zu wenig zugehört in den vergangenen Jahren, Sie zu wenig unterstützt?
Nein, also das kann ich mit Entschiedenheit verneinen. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing war immer großartig. Es gibt nicht den geringsten Grund von meiner Seite, mit irgendetwas unzufrieden zu sein. Und ich glaube sogar sagen zu dürfen, im Innsbrucker Gemeinderat, wo das selten ist, sind alle Fraktionen diesem Festival gegenüber positiv gestimmt. Also da gibt es gar nichts, wo ich enttäuscht sein könnte. Es war eine perfekte Zusammenarbeit. Das ist eine reine persönliche Entscheidung von Sabine und mir.
Rudi Federspiel ist ja ausgerückt und hat gesagt, wie schade er das findet, das darf nicht sterben. Rudi Federspiel hat damals den Bergsilvester, er sagt, er war auch ein Initiator oder ein Motor, ja, damit sie ihre Ideen umsetzen konnte. Glauben Sie, dass in den nächsten Monaten noch ein Comeback-Versuch gestartet wird?
Das nicht mehr mit mir, aber wenn es die Marke New Orleans Festival weiter gibt, das halte ich für möglich. Wenn genug New Orleans im Format drin ist, halte ich das für möglich. Und wenn es nicht genug ist, halte ich es auch für besser, dem einen neuen Namen oder einen neuen Titel zu geben. Vielleicht ein jüngeres Festival. Ich kann das verstehen. Die Marke ist toll und ist beliebt. Aber das muss dann entschieden werden im Herbst.
Wenn Sie selbst, als Sie sagen, ich bin Musikcomedian, ich spiele Piano, Blues, Kabarettist. Wenn Sie so durch die Stadt Innsbruck gehen, so im Jahresrhythmus, was braucht diese Stadt an Kultur, an Festivals? Wo muss man nachschärfen?
Ja, auf der Straße, Straßenmusik zum Beispiel, dieses Flair, das wir früher hatten. Ich kenne mich jetzt zu wenig aus, aber das gibt es nicht mehr. Ich weiß, es ist schwierig, wenn Musiker, die nicht entsprechenden Kriterien entsprechen, dass die da nerven, wenn sie spielen. Aber diese Leichtigkeit, dieser Big Easy, den das New Orleans Festival sicher gebracht hat, der fehlt sicher. Und wenn wir durch die Straßen marschieren mit der Marching Band, ja, dann sieht man, wie die Leute happy sind, dass da was passiert und so. Da könnte man sicher einiges tun, aber ich kenne mich zu wenig aus von der veranstaltertechnischen Seite, wie das mit der Straßenmusik ist. Früher hat es das mehr gegeben in der Altstadt. Ich weiß nicht, wie das jetzt liegt.
Es gibt ja jetzt Überlegungen, man sagt, man will Innsbruck an den Inn bringen, man will da ein bisschen Aufbruch schaffen, man will das Marktviertel beleben neu. Glauben Sie, dass das auch so solche Ansätze sind, um als Rahmen dann auch Musik, Poetry, Slam, ich glaube gerade, man darf da ja nicht eng denken, hinzubringen?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eine lange Diskussion. Innsbruck schaut weg vom Inn, nachdem es benannt ist. Und der Fluss ist nicht Teil der Stadt eigentlich. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist sicher ein kostenintensives Projekt. Aber das wäre toll, wenn da was passieren würde.
Wenn am Sonntag der letzte Akkord fällt, der letzte Blues hinausgehaucht wird, wie wird es da Markus Linder gehen?
Da wird er schon ein paar Tränlein vergießen, auf jeden Fall. Aber es überwiegt die große Freude und Dankbarkeit von meiner Frau Sabine und mir. Sie ist 50% dieses Konzepts. Sie war immer an meiner Seite, hat viele Ideen beigesteuert. unsere Freude und unsere Dankbarkeit, dass aus einer kleinen Idee so etwas Schönes gewachsen ist. Das erfüllt uns mit großer Freude. Ein bisschen Wehmut wird dabei sein.
Auf was darf sich Ihr Publikum in nächster Zeit freuen?
Im Herbst gibt's ein neues Musik-Comedy-Programm mit Hubert Trenkwalder, das heißt Amore, Linder und Trenkwalder Amore. Und im Jänner gibt es ein neues Solo-Programm von mir, das 10., das heißt Chakalaka.
Markus Linder, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche ein tolles Festival noch in den nächsten Tagen.
Danke für die Einladung.
Danke. Diözesanbischof Hermann Klettler war in der Vorwoche im Irak. Genauer gesagt besuchte er Gebiete im Nordirak. Er begab sich von der Komfortzone Europas in ein Land, wo Krieg Alltag ist. Über seine Eindrücke dieser Reise spreche ich jetzt mit dem Diözesanbischof. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Bischof, was war die Motivation, in den Irak zu reisen, in ein Land, wo Krieg herrscht, wo es Flüchtlinge gibt und wo die Christen eine Minderheit von 7% darstellen?
Es war eine vielfältige Motivation. Das erste, mit dem ICO bin ich gereist. Das ist also die Initiative Christlicher Orient, vor einigen Jahrzehnten schon als Privatinitiative gegründet. Und diese Initiative setzt sich ein, dass Christen in diesen Regionen des Mittleren Orients bleiben können. Trotz dieser vielen Terrorsituationen, die erlebt wurden, die Kriege etc., Auseinandersetzung, Vertreibung. Und gerade jetzt ist diese Arbeit so wichtig. Das war also die Grundmotivation, dorthin zu reisen, zu schauen, wo sind diese ursprünglich eigentlich christlichen Gebiete, wo jetzt nicht nur die Christen, sondern auch andere Minderheiten bedroht sind. Und zu ermutigen, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind nicht vergessen. Weil immer natürlich die Auswanderung nach Amerika, nach Kanada, nach Australien so naheliegend ist für die Leute, gerade für die jungen Leute.
Aber also, was heißt Christsein im Irak? Wie muss man sich das vorstellen? Bei uns ist klar, ja. Bei uns ist die Struktur, bei uns gibt es 90% Katholiken, aber wie muss man sich das im Irak vorstellen?
Ja, im Irak, wir haben ungefähr jetzt 0,6 oder vielleicht sind es knapp 1% Christen von der Gesamtbevölkerung. Und die Christen befinden sich hauptsächlich in Kurdistan, also in dieser autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak. Hauptsächlich in einzelnen Dörfern, die wir besucht haben und früher auch in dieser doch größeren Stadt Mosul und Karakosch, aber die sind ja komplett zerstört worden durch den IS, beziehungsweise durch das Freibombardieren dann durch die schiitischen Milizen. Und einige sind seit den 70er Jahren auch in Bagdad. Damals war die Auseinandersetzung mit Saddam Hussein, der hat ja einige Dörfer vollkommen schleifen lassen und da sind viele Christen auch mit den Kurden geflohen dann nach Bagdad. Also wir haben jetzt Christen in Bagdad und im Norden. Sie gehören hauptsächlich der chaldäisch-katholischen Kirche an. Das ist eine mit Rom, also mit unserer Kirche, unierte Kirche seit dem 16. Jahrhundert.
Aber wie geht's denn in den Alltag?
Im Alltag, ja, sie versuchen in den Dörfern eine schöne Struktur aufrechtzuerhalten. Die Gottesdienste werden sehr lebendig gefeiert. Wir waren dabei. Das ist berührend. Die Sprache ist annähernd das Aramäisch. Das heißt, das ist die Sprache Jesu.
Das haben Sie ja gesagt,
so nahe. Berührend. Sehr, sehr berührend, gell? Und auch die jungen Leute machen mit Musik etc. Liturgie ist natürlich orientalisch, aber auch mit einigen Elementen aus der lateinischen Liturgie. Gottesdienst und Glaube hält sie, das würde ich sagen, das ist ihre Widerstandskraft und auch ihr Halt. Auf der anderen Seite schauen sie im Dorf natürlich auch, dass sie ja Feste feiern können. Wir haben jetzt mit dem ICO einige Kindergärten schon gebaut. Also Bildung, Ding ist total wichtig für sie. Auch Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Also es ist schon zu kämpfen, weil sobald Christen weggehen, gibt's irgendwie andere, wie soll man sagen, Interessenten, die dann sofort das aufkaufen. Auch die schiitischen Leute kaufen sofort auf und die werden eigentlich immer mehr dann die Christen auch zurückgedrängt.
Jetzt gibt's ja gerade in diesem Gebiet, wie Sie schon vorher gesagt haben, Kurdistan, eine Selbstverwaltung, die fast akzeptiert wird, die, sagen wir, stillschweigend akzeptiert wird. Welche Gefahren sind die Christen dort trotzdem ausgesetzt?
Naja, es ist ein politisch heißes Feld. Es war nicht nur 46, 47 Grad Außentemperatur, sondern auch dieses politisch heiße Umfeld, weil zum Beispiel vom Norden her, Türkei respektiert keine Landesgrenzen des Irak. Die überwachen den Luftraum mit Drohnen, wird überwacht und teilweise eben auch PKK-Stellungen im Norden. Und das war einen Gebirgszug hinter den Dörfern, die wir besucht haben, wird bombardiert oder gezielt eben geschossen. Das ist also Bedrohung vom Norden her. Da sind die Interessen der Türkei massiv. Und die wollen die Kurden eben zurückdrängen. Unverständnis teilweise von den Schiiten oder von den Sunniten her. Der Papstbesuch 2021 war ein sehr positives Signal. Das war für alle eine unglaubliche Überraschung, eben im Februar 2021. Und das wirkt Gott sei Dank positiv jetzt nach. Es gibt unterschiedliche Spannungen, auch mit dem Patriarchen Sacco, der jetzt angeklagt wurde. Und das ist eine ganz große Verleumdungsaktion im Hintergrund. Da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Spannungen sind da. Jetzt nach dem IS-Terror merken aber muslimische Familien auch, sie waren ja auch betroffen, nicht von diesen Fanatikern, dass man eigentlich dort nur gemeinsam an einer Zukunft bauen kann.
Jetzt haben Sie auch Flüchtlingscamps besucht und Sie haben sich auch auseinandergesetzt oder den Austausch mit den Jesiden, auch mit einer religiösen Minderheit gesucht. Wo sagen Sie, können wir helfen? Kann Tirol helfen, dass Minderheiten unterstützt werden, dass Flüchtlinge unterstützt werden, dass sie eine Perspektive haben?
Also das Beste wäre, wenn man so Patenschaften machen könnte, gell? Oder so Freundschaftsabkommen, ein Dorf oder eine Gemeinde oder eine Pfarre in Tirol mit einer nordirakischen Dorfgemeinschaft. Und dann kann man dort zum Beispiel so eine Versammlungshalle unterstützen, dass die wieder hergerichtet wird oder einen Kindergarten bauen. Das ist im finanziellen Einsatz minimal dort für uns leicht aufzubringen, aber eine Riesenhilfe. Riesige Hilfe. Also diese Vernetzung hinein in die, also in die Weltgemeinschaft, das finde ich ganz, ganz was Wichtiges, weil dann kann man sagen, mit Recht auch bitte die Menschen sollen in ihren Ländern bleiben können, wenn sie Zukunftschancen haben. Also ich stehe dafür, dass wir uns weltweit gut vernetzen. Ich stehe auch dafür immer ein, dass Pfarren solche Kontakte aufbauen und verlässlich dann eben auch mithelfen. Und der Austausch, etwas mehr Welt damit auch zu erfahren, ist sehr, sehr kostbar.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das auch für Sie jetzt durch den Besuch vielleicht ein blinder Fleck weniger ist auf dieser Weltkarte des Christentums?
Ja, war für mich ganz, ganz wichtig zu erleben. Neben der chaldäisch-katholischen Kirche gibt es die assyrische Kirche des Ostens. Die sind noch viel kleiner. Es gibt die syrisch-orthodoxe Kirche, also eine Vielfalt auch von kirchlichen Konfessionen.
Auch Ökumene wahrscheinlich ganz
nah. Ja, das ist aus der Not heraus natürlich. Und das zu erleben und überhaupt, wenn man diese Nachrichten dann hört, dort ist wieder bombardiert worden oder das und das. Das Gefühl durch so eine Reise, jetzt ich weiß, wovon ich rede, vor allem auch von diesen doch sehr bedrängten Jesiden, das sind 200.000 Menschen im Lager. Muss ich vorstellen, sind 30 Lager im Nordirak, eben, und das sind Menschen, sonst fast 10 Jahre im Lager, Kinder wachsen im Lager auf.
Wie klein werden unsere Probleme hier in Europa, in Tirol, in der Kirche, unsere Diskussionen im Vergleich zu dem, was Sie jetzt gesehen haben?
Ja, das relativiert sich doch sehr. Und ich glaube, wir müssen schauen, bei allem Ernst nehmen auch, dass es Not hier bei uns gibt auch. Und einige haben zu kämpfen, Stichwort Teuerung etc. etc. Ja, das stimmt. Aber ich denke mir, Bescheidenheit auch in der Härte der Auseinandersetzungen. Mehr Geduld hereingeben. Zu denken, um Gottes Willen, ganz woanders leiden Menschen unsagbar. Oder sie gehören wirklich zu den Vergessenen. Das heißt, so ein Weltblick oder diesen Welthorizont aufzumachen, ist eine Hilfe auch, dass wir hier, sag mal, ruhiger miteinander umgehen. Und es gilt auch für den politischen Diskurs, gilt für die Worte, die man verwendet. Bundespräsident hat gestern eine sehr mahnende Rede gehalten und sagen, ja, ich kann nur empfehlen, diese Kontakte international durch möglichst durch die Kirche, aber auch anders kann man das initiieren, lernt man schon etwas, was heißt, doch ein bisschen aufmerksamer Mensch zu sein.
Sie haben den Bundespräsidenten angesprochen. Haben Sie auch gespürt in den vergangenen Monaten durch Rahmenbedingungen, Sie haben es eh, Teuerung, dann ist wieder das Migrationsproblem hochgekocht, Energiepreise, dass es in der Gesellschaft weitere Polarisierungstendenzen gibt, denen man effektiv begegnen müsste?
Ja, ich meine, man kann das Thema immer so benennen, der Polarisierungen, stimmt schon, aber es ist eher eine Nervosität, das ist für mich so der Begriff geworden, wo Bruchlinien schneller sichtbar werden oder wo man nicht die Geduld aufbringt, hinzuhören oder sich Dinge auch gut auszureden. Ich glaube, das ist eine Kunst, dass man gut verhandeln lernt, wieder neu. In welchem Bereich auch immer. Und vor allem darauf achte, dass man nicht Menschen marginalisiert, die aus echter Not ihre Heimat verlassen haben. Natürlich mit all dieser Komplexität. Wenn man auf Syrien schaut jetzt, das ist ein Wahnsinn, diese Komplexität politisch. Man kennt sich kaum aus. Und dass dort Menschen nach Europa wollen, das ist verständlich. Das heißt, alles, was hilft, dass Menschen dort, wo sie leben, Zukunftschancen haben und Zukunftsmut haben, das ist zu befürworten. Wir haben mit Jugendlichen gesprochen, mit Studenten. Die brauchen zum Beispiel an einem Dorf einen Bus, damit sie in die nächstgrößere Stadt fahren können, damit sie die Hochschule besuchen können. Sonst geht das nicht. Und die werden sagen, wenn wir da in diesem Dorf hängen, da im Norden Irak, dann ehestmöglich nach Australien oder nach Europa auswandern. Also es sind so kleine Hilfestellungen, wo wir, ich glaube, als Dörfer oder Gemeinden schon so Achsen aufbauen könnten, die wir auch mit einigen Bürgermeistern sprechen. Warum nicht?
Um nach Tirol zu kommen. Wie geht's dem Bischof im Sommer in Tirol? Haben Sie auch das Gefühl, dass die Leute sagen, jetzt will er mal abschalten, auch von der Kirche abschalten?
Unterschiedlich. Also in die Gottesdienste natürlich Leute fahren weg und so weiter. Aber einige kommen auch bewusst. Also das wäre auch mein Tipp, dass wir im Sommer schauen, dass wir runterkommen ein bisschen auch von diesem Tempo auch der Auseinandersetzungen und von dieser aggressiven Intensität abkühlen. Gell? Und der Kirche ist meistens auch gut temperiert, im Sommer angenehm kühl. Und das tut auch dem Herzen, dem Geist gut. Und warum auch nicht einmal ein Gebet probieren in einer Kirche? Warum nicht Gottesdienst besuchen? Wir brauchen das für die Seele. Und da misse ich jetzt nicht herum, wie viele Gottesdienstbesuche, aber es gibt eine Fülle. Auch Wallfahrtsorte werden aufgesucht, Bergmessen sind ein Renner. Muss sagen, warum nicht? Ja? Also es ist vielfältig.
Welche Erklärung haben Sie dafür, dass die Leute wahrscheinlich lieber auf dem Berg eine Messe feiern, als wie 52 Wochen oder 52 Sonntage im Jahr?
Weil die Situation exponierter ist. Auch wenn wir unterschiedliche Feste haben, wo ja etwas Besonderes ist, spricht das aufs erste Mal an. Ja, ich glaube, es braucht dieses Zusammenspiel. Und ich möchte jedenfalls Mut machen, dass wir den Sommer gut erleben, genießen, aber auch diesen spirituellen Hunger des Herzens eben stillen. Da muss jeder auch zum Selbstversorger werden, so Angebote gibt es viele, etwas entdecken. Wie gesagt, auch warum nicht ungeniert einmal ein Gebet versuchen. Das kommt sicher im Herzen Gottes an.
Also die private Bergmesse, wenn ich auf den Berg gehe, vielleicht ein Gebet sprechen.
Ja, das habe ich ja unten erlebt bei den Christen da im Irak. Die geben diese Zeichen, gell? Und am Hand tragen sie die Dinge oder so weiter, tätowiert die Kreuze drinnen. Es ist keine Schande, an Gott zu glauben. Ganz im Gegenteil, unser christlicher Glaube hat so ein Potenzial und verbindet uns auch. Wir haben im Sommer jetzt die große Kampagne auch von der Caritas, die Sommersammlung für Menschen, die hungern. Das ist ja das nächste Thema.
Da gibt es ja auch, glaube ich, eine Aktion der Diözese.
Ja, also einerseits ist die Sommersammlung, ja. Weil man im Blick haben muss, 828 Millionen sind von Hunger betroffen. Und wir sind in Mali und Burkina Faso mit unserer Caritas und Diözese aktiv. Gell? Und am 28. Juli ist ein Freitag, 15 Uhr, ein sehr langes Glockengeläut. Ich muss sagen, das ist so ein Protest, Leuten, dass wir uns damit nicht abfinden, dass diese Geißel des Hungers einfach Millionen von Menschen in ein Elend treibt. Gell? Also 28. Juli, Freitag, 15 Uhr, zur Todesstunde Jesu, dieses Signal läuten.
Vielleicht noch zum Abschluss des Gesprächs. Die Diözese hat diese Woche einmal aufhorchen lassen, dass sie gesagt hat, uns geht das Personal aus. Jetzt wissen wir es, bei den Priestern ist das ja nicht neu, aber auch in den anderen Bereichen, in den klassischen, wenn man so säkularen Bereichen, wo sich die Kirche kümmert, wie kann man das lösen?
Naja, es geht uns gleich eigentlich wie allen Unternehmen.
Die Facharbeiter fehlen auf der Kirche.
Ja, wir haben, die Diözese hat ca. 740 Angestellte. Also ist eine sehr, sehr große, große Arbeitgeberin. Ja? 740, also vom Sekretariat bis zu den vielen pastoralen Berufen, Seelsorge, Bildungsbereich, in Wirtschaft, in Bauabteilung etc. Das ist schon ein großes Unternehmen. Und dass natürlich hier auch ein Fachkräftemangel da ist, na nicht. Also da sind wir nicht besonders, aber es trifft uns auch. Und deswegen, wir haben jetzt einige Initiativen auch, um den Arbeitsplatz Diözese attraktiv zu machen, ob das Pfarre ist oder Bildungshaus ist oder...
Homeoffice auch?
Gibt's auch, natürlich.
Versteht. Für einen Priester schwierig.
Ja, natürlich, soll auch nicht. Gell? Ja. Der Priester darf nicht in der Box bleiben, sondern aus. Auch die Frauen und Männer in pastoralen Berufen, möglichst Begegnung. Nächstes Jahr feiern wir 60 Jahre Diözese. Ist schon wieder ein Jubiläum, 2024. Und da werden wir so eine Lehrlingsakademie, so als Initiative, damit junge Leute auch sagen, schau, in der Kirche kannst du von IT bis Seelsorge eine Riesenpalette an Berufsinteressen abdecken. Und auch Religionslehrende brauchen wir mehr. Mhm. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man berufsbegleitend eine Ausbildung macht, detto auch für Pastoralassistenten und Assistenten berufsbegleitend. Ja. Mhm.
Wann schließt der Bischof im Sommer mal seine Tür und sagt, sorry, ich bin einmal weg?
Morgen. Dann bin einmal für eine Woche mal ganz in Stille und dann so ein bisschen durchwachsen und wieder da. Ich bin dann beim Weltjugendtag in Lissabon und da sind von Tirol auch circa 60 junge Leute mit oder 65 junge Leute mit. Das wird ein schönes Erlebnis werden. Dann retour. Wieder ein bisschen Arbeit und dann gibt es noch einmal 10 Tage Osttirol, Bergwandern, ja, that's it.
Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch und natürlich einen erholsamen Urlaub in der nächsten Woche.
Danke, wünsche ich Ihnen auch und wünsche ich allen, die jetzt das hier hören oder Leserinnen von Tiroler Tageszeitung, einen erholsamen, erfrischenden, gesegneten Sommer.
Das Schlusswort hatte heute der Bischof. Sie können seine Botschaft wie immer auf dd.com sehen und auch als Podcast nachhören, vielleicht am Wochenende am Berg.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf dd.com.